Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Hallihallo, hier ist Tina Dreimann, Gründerin von Better Ventures mit dem Angel Talk. Das ist unsere dritte Folge beim Startup Insider. Denn Angel Investing ist super individuell und wir möchten euch einen Einblick in das Wieso, Weshalb, Warum von erfahrenen Privatinvestoren geben. Heute bei uns zu Gast Julius Göllner mit über 40 Angel Investments. Er erklärt uns, weshalb er sich auf SaaS fokussiert und dabei das europäische Ökosystem mit der Artist unterstützt. Und was ein Geheimnis ist, bleibt leider ein Geheimnis. Also hört direkt rein.
Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Angel Talk. Hallo lieber Julius, schön, dass du da bist.
Hallo Tina.
Hi, mit endlosen Gründungsaktivitäten und über 40 Angel Investments bist du ein bekannter Name in Berlin und Deutschland. Doch für die, die dich noch nicht kennen, wo kommst du her, wer bist du und was machst du?
Also ich bin ursprünglich aufgewachsen in Görlitz an der polnischen Grenze, habe BWL und VWL studiert, war kurz in der Unternehmensberatung bei McKinsey. Habe danach Unternehmertum im Top-Management bei Zalando lernen dürfen, eins unter den Gründern das bis zum Börsengang gemacht und dann meine gefundene unternehmerische Leidenschaft umgesetzt in eigene Gründungen. In den letzten, ich glaube mittlerweile knapp 11 Jahren, 15 an der Zahl, alle gebootstrapped, also die alle nicht Venture Capital finanziert, aber habe natürlich in den letzten 5-6 Jahren sehr fokussiert auch in SaaS investiert, habe davor auch E-Commerce gemacht, aber seit 5-6 Jahren sehr fokussiert in SaaS investiert und ja, mir macht Unternehmertum sehr viel Spaß, insbesondere die sehr frühe Phase, wie du merkst, na, also so von der Idee bis Product Market Fit und erste Skalierung. Mhm. Und wenn wir da sind, dann ist meistens auch Zeit, jemanden vielleicht dazu zu holen, der die nächste Wachstumsphase besser kann als ich und dann das nächste Projekt anzugehen.
Super, du bist jetzt schon seit 11 Jahren Angel Investor. Das ist natürlich die Frage, was hält dich denn immer noch bei der Stange? Es gibt ja immer Ups und Downs und manchmal bleiben auch welche auf der Strecke. Also irgendwie muss dir das Ganze ja Spaß machen.
Ja, also man muss es wahrscheinlich so ein bisschen zweiteilen. Ich habe irgendwie die ersten 5-6 Jahre so in der Post-Zalando-Zeit so sehr rudimentär Angel Investments gemacht. Damals noch viel so Direct-to-Consumer oder Event, Xletics, jetzt meine Co-Founder vom Artist jetzt. Und dann irgendwann mal gesagt, hey, E-Commerce und B2B-Software, das ist ein bisschen too much und nicht fokussiert genug. Und seit 5-6 Jahren habe ich mir dann wirklich einen Ansatz genommen und gesagt, okay, ich will jetzt fokussiert investieren, 5-8 Deals pro Jahr, nur in SaaS und das dann gemacht. Was hält mich? Also klar, sicherlich irgendwie das Risiko-Return-Profil dieser Asset-Klasse, ja, also hohes Risiko, aber sicherlich oder in Hoffnung aller Investoren auch hohe Returns.
Also Vermögensaufbau auch, nicht nur Erhalt.
genau, Vermögensaufbau. Also ich glaube, das ist natürlich, wenn man investiert, immer, glaube ich, ein Ziel. Ich glaube, das eigentlich Spannendere ist, du hast gemerkt, ich baue selber Companies mit Co-Foundern. Und in so einer frühen Phase zu investieren, gibt mir natürlich irgendwie Zugang zu einerseits sehr spannenden Ideen, die sehr nah am Zahn der Zeit sind, aber vor allen Dingen natürlich auch die Möglichkeit, mit super inspirierenden, motivierten, jungen, aber auch älteren Menschen zu arbeiten. Und das macht mir voll Bock, ja. Also wenn das Energielevel hoch ist und der Speed hoch ist und ich da vielleicht jungen Teams ein bisschen helfen kann in einer sehr frühen Phase, das gibt mir super viel Energie und macht mir einfach tierisch viel Spaß.
Oder da gehen wir gleich noch tiefer hinter die Kulissen. Du sagst Motivation und Speed. Dein Motto lautet Follow Your Passion. Was ist Passion für dich oder wie erkennst du die in Gründer und Gründerinnen?
Ja, also ich glaube per se, dass wir ja alle irgendwie sehr viel Zeit mit unserer Arbeit verbringen, in welcher Art und Weise das auch ist, ob man Gründerin ist oder angestellt, ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Und ich glaube, für das eigene Leben und das eigene Glücksniveau ist es extrem wichtig, dass man so ein bisschen herausfindet, wo liegen seine oder ihre Leidenschaften. Mhm. Ja, weil ich glaube, wenn man seinen Leidenschaften folgt, dann wird dir das immer mehr Energie geben, als es Energie zieht, auch in stressigen Situationen. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, lebt sich's einfach von Tag zu Tag deutlich angenehmer. Plus, es hilft dir natürlich auch durch schwierige Phasen. Ja, und ja. Deswegen bin ich eigentlich überzeugt, dass wenn man konsequent seiner Passion folgt, das heißt nicht, dass es immer einfach ist, sondern da gibt's extrem schwierige Phasen, aber dass dann Erfolg, finanzieller Erfolg oder anderer Erfolg eigentlich die logische Konsequenz ist. Und vielleicht ist es dann nicht irgendwie das erste Projekt und man lernt im ersten Projekt, aber irgendwann wird das automatisch sozusagen der Fall sein. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man viel ausprobiert am Anfang, versteht, was man mag, was man nicht mag, versteht, wofür man Leidenschaft hat und dann diesen Weg der Leidenschaft folgt und vielleicht nicht irgendwie den bestbezahltesten ersten Job in einer Anwaltskanzlei oder, sondern wirklich versucht, das zu machen, worauf man Lust hat.
Das ist super spannend, Julius, weil was du siehst als Angels wird tatsächlich von Harvard Research auch belegt. Es gibt eine Studie zu erfolgreichen Teams und die sagt, Passion beats Experience. Natürlich ist es noch schöner, wenn man beides hat, ne? Experience plus Passion, wie jetzt bei dir. Das ist ein wichtiger Faktor, um resilient zu sein. Also spannend, was du über die letzten 10 Jahre gelernt hast. Und weil wir gerade von deiner Passion sprechen, du sagst Unternehmertum und SaaS, warum ist dir insbesondere dieses Feld ans Herz gewachsen?
Ja, also mein Weg in SaaS ist so ein bisschen längerfristig. Ich habe als erste eigene Gründung nach Zalando eine B2B-Trading-Firma gegründet, also ein Handelsunternehmen. Sehr transaktional, Deal by Deal, B2B, aber schon B2B. Habe dann sozusagen als zweites eine Logistikfirma gegründet, die auch im B2B tätig war. Das war dann schon eine Mischung aus Service-Dienstleistung, Prozess, aber auch Technologie. Und ja, so bin ich Stück für Stück in B2B reingekommen und habe am Ende so ein bisschen mich gefragt, okay, wie kann man von diesen transaktionalen Geschäften wegkommen, wo man sozusagen jeden einzelnen Deal, jeden einzelnen Vertrag immer einzeln verhandelt, sondern es wäre doch viel schöner, sozusagen einmal mit dem Kunden zu interagieren und dann langfristig in eine Zahlungsstruktur zu kommen, also ein Recurring Revenue Modell. Und da war SaaS sehr, sehr naheliegend. Und so habe ich mich zunehmend dann mit SaaS beschäftigt und habe da sehr viel gelernt, fand die Go-to-Market-Strategien, die da existieren, super spannend. Und habe da quasi meine Passion für SaaS gefunden und bis heute die auch nicht wieder verloren.
Das ist spannend. Jetzt natürlich die wichtige Frage, investierst du jetzt ausschließlich in SaaS oder machst du da auch noch Ausnahmen?
Nee, mache ich wirklich keine Ausnahmen mehr. Tina, ich bin natürlich immer verleitet, Ausnahmen zu machen, weil es natürlich auch super viele spannende Themen außerhalb von SaaS, Software as a Service, gibt. Aber ich versuche mich da selbst zu disziplinieren. Ja, niemand spielt Fußball Champions League und PGA Tour im Golf. Daher glaube ich, ist es wichtig zu fokussieren. Und ich predige das ja auch irgendwie immer meinen GründerInnen und Teams, Fokus. Da sollte ich auch da ein ganz gutes Role Model sein.
Dich selber in die eigene Nase fassen.
Genau.
Jetzt natürlich, also die Teams da draußen, ihr wisst alle, wann Julius der Richtige ist. Immer wichtig zu wissen, zurückzuschauen. Ne? Wir sind auch gemeinsam investiert, unter anderem in Ocean und EcoPlanet. Wie haben dich denn die Teams überzeugt, dass du in sie investieren solltest?
Oh, das ist natürlich eine spannende Frage, weil das liegt zum Teil schon ein bisschen zurück. Also ich glaube, bei Ocean war es, oder sagen wir mal, bei beiden war es definitiv natürlich erstmal das Team, ja, weil ich glaube, das Team gerade so einer frühen Phase, wo wir investieren, Tina, immer ausschlaggebend und ich glaube auch den größten Anteil hat. Also das muss man dazu sagen. Bei Ocean war es eine spannende Mischung aus einer Industrie, also Ocean baut Operating System für Waldbewirtschaftung, eine Industrie, die extrem wenig digitalisiert ist und war, ja, also sozusagen Waldbesitzer, plus die Komponente damals, dass sie über eine sehr moderne Hardware, nämlich das Überfliegen von Waldstücken, eine Analyse dieser Stücke möglich gemacht haben. Das war eine spannende Kombination aus Potenzial in dem Vertical plus irgendwie technologischer Vorteil plus Team fand ich super spannend. Und beim zweiten glaube ich ganz klar, also Energie und die Energiekrise der letzten Jahre, glaube ich, ist ein Thema überall. Ja, also nicht nur bei sehr energieintensiven großen Unternehmen, sondern auch im Mittelstand, der produziert. Das ist ein riesiges Thema, zusammen mit den Herausforderungen, die wir durch den Klimawandel haben und der vielen, Gott sei Dank, zunehmende Regulatorik in dem Bereich, also den Makrotrends, glaube ich, ein super spannendes Feld. Und da Ecoblende, glaube ich, auch ein super, super Ansatz, starkes Team. Daher glaube ich da ganz, ganz fest dran, dass das ein sehr erfolgreicher Case wird.
Und um noch tiefer zu gehen, was ist ein starkes Team für dich?
Ja, also du hast es ja auch schon gesagt. Also ich glaube, das Passion-Thema, da machen wir einen Haken dran. Ich glaube, dass sozusagen Expertise in entweder der Industrie oder in dem Problemfeld extrem hilfreich ist. Ja, also jemand, der wirklich durch vorangegangene Position als Arbeitnehmer, als Selbstständiger oder vielleicht auch durch eine vorangegangene Gründung ein bestimmtes Problem einer potenziellen Kundenschicht versteht, dieses validieren kann und einordnen kann, ja, im Rahmen von weiterführenden Problemstellungen in dieser Industrie, das ist, glaube ich, super, super hilfreich. Ja, also das ist einfach ein Faktor, der extrem die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das erfolgreich ist. Dann gibt es natürlich, glaube ich, weitere Faktoren. Ja, du willst nicht drei Alpha-Tiere, drei Maniacs quasi im Team haben, sondern es sollte ausgeglichen sein. Es gibt unterschiedliche Stärken-Schwächen-Profile, die man analysieren kann und die manchmal mehr, manchmal weniger gut zusammenpassen. Also es gibt natürlich noch 5, 6, 7 weitere Faktoren, aber ich würde es jetzt mal bei den genannten größeren Bereichen belassen.
Okay, super spannend. Und übergeleitet zu den Teams, in die du schon investiert hast, das ist ja eine ganze Menge. Wann melden die sich bei dir? Weil du sagst Expertise. Welche Expertise bringst du ihnen quasi mit deinen Flügeln mit?
Also die melden sich dann, wenn sie es für richtig halten. Beziehungsweise ist meine Ressource ein Angebot. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Das heißt, manche Teams melden sich mehr, manche Teams melden sich weniger, manche melden sich regelmäßig, mit manchen habe ich schon Fixes, manche melden sich sehr problem- und demandorientiert. Das hängt immer stark davon ab, wie die Gründerteams auch arbeiten. Meistens melden die sich, wenn es Fragestellungen rund um Strategie und Go-to-Market gibt und da insbesondere im Vertrieb. Das ist eine sehr große Leidenschaft von mir, Vertrieb und Go-to-Market-Strategien zu entwickeln, aber die dann auch wirklich umzusetzen, also sehr hands-on zu verkaufen. Ich mache das in meinen eigenen neuen Projekten und Gründungen tagtäglich. Ja, also macht mir super viel Spaß, so Problemstellungen von meinen Kunden zu erkennen und dann zu überlegen, hey, wo kann ich da Wert stiften? Wie kann ich diesen Wert kommunikativ in ein gutes Messaging packen, sodass der Kunde das versteht und dann mit dem Kunden zusammen auch bis zum Vertragsschluss zu kommen und dann umzusetzen, finde ich eine super bereichernde Tätigkeit einfach. Ist leider auch so, dass Vertrieb immer so ein bisschen noch aus der Historie heraus ein schlechtes Image hat. Ja, kann ich gar nicht bestätigen, weil moderner B2B-Vertrieb extrem partnerschaftlich und lösungsorientiert ist, ganz anders als Strukturvertrieb bei Wärmedecken und Versicherung.
Wo kommt dieses schlechte Image her?
Ich glaube, ehrlich gesagt, Tina, genau daher, ja. Also, wenn du so ein bisschen zurückdenkst, nahezu jeder hat wahrscheinlich aus seinem Bekannten- und Freundeskreis aus den letzten 20 Jahren so strukturvertriebliche Erfahrungen gemacht, wo irgendein Bekannter oder Freund dir eine Kfz-Versicherung verkaufen wollte oder ein Finanzprodukt oder. Warum? Mhm. Weil die großen Strukturvertriebe genau darauf setzen. Und darüber gibt es natürlich nochmal negativere Beispiele, Kaffeefahrten jetzt mal ein bisschen als plakativer Begriff angebracht. Das heißt, viele Menschen haben entweder direkt oder indirekt über die Medien einfach sehr, sehr negative Assoziationen mit Vertrieb. Und daher kommt, glaube ich, dieses bestehende Image. Und das ist schade, weil, wie angemerkt, moderner Softwarevertrieb oder auch B2B-Vertrieb damit einfach überhaupt gar nichts zu tun hat.
Also Sales ist sexy und du bist das leuchtende Beispiel dafür, ohne jetzt auf Aussehen einzugehen.
Also Sales ist, ja, wenn ich das noch ergänze, also Sales ist mega sexy, ja. Also ich glaube, Sales ist aus ganz, ganz unterschiedlichen Dimensionen super bereichernd fürs eigene Leben, ja. Also wann kann ich einen Kunden nur verstehen, wenn ich aktiv zuhöre, ja, wenn ich empathisch bin, wenn ich irgendwie mich in den Reihen denken kann, ja. Sales ist sexy, weil du kannst wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen, ja. 2 Jahre nach der Uni 70, 80.000 Euro on target. Ja, Sales gibt dir extrem viel zwischenmenschliche Psychologie, die du in deiner Beziehung sehr gut nutzen kannst, mit Freunden sehr gut nutzen kannst. Also einfach rundum ein Skillset, was du da lernst, was dein gesamtes Leben auf ein völlig anderes Level bringt. Bin ich natürlich ein bisschen biased jetzt, aber ja, also Vertriebsskills kann man, glaube ich, überall anwenden.
Super spannend. Und du bist ein guter Zuhörer offensichtlich, sonst wärst du in deiner Laufbahn nicht so erfolgreich gewesen.
Hoffe ich.
Hoffst du? Fragen wir mal deine Frau.
Wollte ich gerade sagen, da müssen wir meine Frau mal fragen wahrscheinlich. Nicht immer, natürlich nicht immer bin ich ein guter Zuhörer, aber ich versuch's.
Du versuchst in den wichtigen Momenten. Jetzt haben wir beide Beratungserfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, ganz am Anfang der Karriere. Ist das für dich ein Mehrwert für ein Team oder eher ein Hindernis?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich kann ja nur mal von meiner eigenen Erfahrung ausgehen. Ich habe das ein Jahr gemacht, vorher noch mal ein Praktikum. Ich glaube, es war sehr mehrwertstiftend aus unterschiedlichen Dimensionen. Zum einen so Methodenwissen, natürlich klar auch irgendwie im kompetitiven Umfeld durchsetzen, meine Industrie kennenlernen und auch sozusagen Interaktion mit Top-Entscheidern kennengelernt. Es war aber genauso gut auch eine spannende Erfahrung, um zu wissen, was ich nicht möchte. Ja? Daher, ich glaube, eine gewisse Zeit in der Beratung ist sicherlich hilfreich, auch als GründerIn, weil es dir ein gewisses Skillset mitgibt. Ich glaube aber, es dreht sich auch irgendwann schnell um, weil wenn du 5, 6, 10 Jahre in der Beratung bist, dann bist du sehr, sehr weit von irgendwie operativer Execution entfernt. Und ich glaube, das ist dann eher, dreht sich ins Negative. Daher, it depends.
It depends, das kann dann auch ein Hindernis sein. Jetzt bist du nicht nur Angel, sondern tatsächlich auch für uns ein Ökosystembauer, nenne ich es jetzt mal, und hast die Artist mit aufgebaut. Was ist da dahinter? Warum habt ihr das gemacht und wie befeuert das Startup-Ökosystem?
Ja, Artist, geschrieben ARR-Tist, ja, steht für Annual Recurring Revenue, so der Top-Level-KPI in SaaS. Und was ist Artist? Wir haben so eine Plattform gebaut oder ein Ökosystem aus unterschiedlichen Bestandteilen, einer Konferenz im Oktober, einem Podcast zweimal die Woche, einer Slack-Community mit 1000 GründerInnen und C-Levels und so weiter. Aus dem Need heraus, dass ich das Gefühl hatte, aus meinen eigenen Beteiligungen, aber auch viele Startups, mit denen ich gesprochen habe und die ich so beraten habe, dass ganz, ganz viele Problemstellungen wiederkehrend sind, je Stage natürlich, also je Entwicklungsstand. Und dass wir eigentlich auch ganz, ganz viele super starke GründerInnen haben, die diese Probleme schon gelöst haben, aber die Leute nicht miteinander sprechen. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass extrem viel Wissen, Kapital, auch Fehlererfahrungen da sind, aber einfach diese Informationen nicht von A nach B kommen, sondern nur über so Ankerpunkte oder Multiplikatoren, wie in dem Falle mich. Und das fand ich irgendwie schade. Und wenn man dann so auf andere Geografien guckt, Frankreich, USA, UK, da gibt's einfach gute Ökosysteme, die dazu führen, dass einfach alle besser werden. Und das war so ein bisschen der Anlass zur Gründung von Artist. Und ich hätte das nicht alleine gemacht. Ich habe keine Ahnung von Event, aber meine zwei Co-Founder haben vorher Xletics gemacht und Hindernisläufe. Das heißt, die konnten Event, hatten keine Ahnung von SaaS. Bei mir war es andersherum. Und dadurch war das, glaube ich, eine ganz...
Also auch ein Top-Team.
Gute Fügung, genau, eine ganz gute Fügung.
Gute Fügung. Am 19.04. habe ich gesehen, ist der Artist Circus in Berlin. Wer sollte da dazukommen und für wen habt ihr das gemacht?
Ja, genau. Also während der Artist, das Artist-Ökosystem nur für wirklich EntscheiderInnen ist, also Gründer, C-Level, VP und InvestorInnen, haben wir gesagt, hey, es gibt ja eigentlich sozusagen den Maschinenraum, die Leute, die ICs, die Individual Contributor, die jeden Tag, Tag ein, Tag aus die Firmen nach vorne bringen. Und für die müssen wir einfach ein innovatives Format schaffen. Und das ist sozusagen jetzt der Artist Circus. Jeder, der im Go-to-Market arbeitet in Tech oder B2B, das heißt im Vertrieb als SDR, AE, im Pre-Sales oder im Customer Success / Account Management, für den ist eigentlich der Circus gedacht. Es gibt einen ganzen Tag über den besten Content von den besten ICs und Leadern hier in Europa am Freitag in Berlin und dann ab 18 Uhr bis Open End viel Entertainment und Spaß. Daher, wir freuen uns über jeden, der kommt, findet das erste Mal statt. Ich glaube, 650 von 700 Tickets sind weg. Das heißt, wer Lust hat, schaut gerne mal auf die Website artist-circus.com.
Super, also eine heiße Empfehlung für schon in wenigen Wochen, das sind 4 Wochen noch, ne? Dann kann man dich dort auch persönlich treffen. Und für die, die dich schon kennen, was war so die verrückteste oder frustrierendste Geschichte, die du in deinen Angel-Investing-Phasen erlebt hast?
Also ich glaube, ich mach mal die frustrierendste. Ich glaube, es ist ganz, ganz schade und ärgerlich, wenn sozusagen man sich für ein Team entscheidet oder einen Gründer und dann einfach da nicht Fair Play geschieht. Ja? Also,
was heißt Fair Play für dich?
Ja, also einfach, wenn Kommunikation nicht ehrlich passiert und es da versteckte Agenten gibt und ja, also sozusagen das gesprochene Wort nicht das ist, was dann passiert. Mhm. Ich glaube, so ein Investment ist halt ein Eingehen einer sehr langen persönlichen Beziehung. Ja, ob das jetzt mit einem VC ist oder mit einem Angel, man legt sich sehr lange ins Bett zusammen, ja, 7, 8 Jahre. Und ich glaube, da ist wie bei jeder privaten Beziehung einfach Vertrauen extrem wichtig. Und wenn das geschädigt wird, da reichen manchmal halt schon so 2, 3 sehr komische Aktionen, dann glaube ich, wird so ein Konstrukt, aus dem man ja auch sehr, sehr schwer wieder rauskommt, einfach extrem unangenehm. Und das ist jetzt in 40 Investments nur einmal Gott sei Dank passiert. Puh, ja, also erstmal Glück gehabt. Aber das ist natürlich was, wo ich mich dann auch selber hinterfrage, sage, hey, hätte man diese Charaktereigenschaften vorher durch irgendwie mehr Due Diligence oder mehr Interaktionspunkte vorhersehen können, Fragezeichen. Wahrscheinlich natürlich nicht in jedem Fall, aber ja, das ist eine sehr negative Erfahrung, die mir so im Gedächtnis geblieben ist.
Also erfahrene Investoren versuchen wir das natürlich. Und gleichzeitig Wir versuchen das immer. Als gleichzeitig für Gründer und Gründerinnen, in die du jetzt investiert hast, ich meine, du hast ja nur wenig Zeit vor Investments, sie kennenzulernen. Wie können sie schaffen, Vertrauen aufzubauen in den ersten paar Monaten? Was erwartest du als Angel?
Ja, also kurze Gegenfrage sozusagen vor Investment oder nach Investment, Tina?
In dem Fall tatsächlich nach Investment. Ne? Die Entscheidung ist getroffen. Man kann aber auch gerne noch einen Schritt zurückgehen. Wenn du sagst, du hast vorher auch schon Tipps, dann let's do that. Ne? Also was passiert vor Investment und dann machen wir nach Investment.
Ja, also ich glaube, über beide Phasen ist es ganz wichtig zu sagen, hey, deliver what you promised, ja. Also ich glaube, es ist völlig okay, gerade in so Frühphasen, wo wir investieren, wenn es bestimmte Sachen noch nicht gibt, wenn bestimmte Sachen noch nicht klar sind, ja, wenn man noch keine Lösung für jedes Problem hat. Und es ist auch okay, als Gründerin zu sagen, hey, das haben wir noch nicht gelöst, aber hier ist mein Best Guess, wie ich es lösen würde. Und das sind die Experimente, die ich plane, um da einen besseren Grip drum zu bekommen. So, ich glaube, was ganz Schlechtes ist zu sagen, so bullisches Positionieren von Ideen oder Strategien, ohne dass man eine Ahnung hat und diese dann halt sozusagen bei Gegenwind wieder über den Haufen zu werfen oder den Leuten halt sozusagen einfach Quatsch zu erzählen. Ja. Und das gilt, glaube ich, für vorher und nachher. Ich bin großer Freund von vielen inhaltlichen Interaktionspunkten, sowohl vor der Investmententscheidung als auch danach. Abseits von sozusagen den klassischen Pitch-Deck präsentieren, durch den Case einmal durchgehen. Warum? Weil ich glaube, die aktive Zusammenarbeit an einer sehr, sehr konkreten Problemstellung, ja, zum Beispiel, wie formuliere ich jetzt meine Outbound-Messages, beiden Seiten einen sehr, sehr großen Aufschluss gibt, wie die andere Partei jeweils tickt und wie eine Zusammenarbeit auch funktionieren kann. Ja, also menschlicher Ebene, aber auch auf einer inhaltlichen Ebene. Wie stark ist die jeweils andere Partei inhaltlich? Wie reflektiert sind die bei Themen, die nicht funktionieren und so weiter. Daher versuche ich eigentlich auch vor der Investmententscheidung schon einfach ein paar mehr inhaltliche Touchpoints zu generieren bei den Themen, die ich wirklich spannend finde, wo ich das Team super finde und das würde, um da ein bisschen besseren Griff zu bekommen.
Ich finde schön, dass du da beide Seiten ansprichst, weil am Ende haben ja auch immer die Gründer und Gründerinnen den größten Say, ob sie dann einen Investoren mit an Bord nehmen oder nicht. Und so lernen sie natürlich auch dich früh kennen und welche Superpowers du ihnen mitbringst.
Absolut. Ich habe gestern, also definitiv eine beidseitige Entscheidung. Ich habe gestern eine Studie gesehen, ich glaube aus UK. Da wurden GründerInnen gefragt, ob sie sozusagen den gleichen Lead-VC nochmal nehmen würden. Und da haben über 55% gesagt, nein.
Huch.
Ja, und das ist, glaube ich, mal eine relativ harte Aussage auch. Ja. Also klar, auch ihr als GründerInnen legt euch mit insbesondere natürlich den großen Shareholdern lange ins Bett und da entstehen Abhängigkeiten und da solltet ihr euch natürlich sicher sein, wie die reagieren, wenn es mal nicht so gut läuft, ja, wenn mal nicht irgendwie Triple, Triple, Double, Double Wachstum kommen, sondern wenn es halt mal ein bisschen härter wird.
Spannend auch, ne? Du hast mehrmals gebootstrapped, das heißt ja, du hast keine fremden finanziellen Mittel reingeholt. Hast du da Tipps und Tricks für Gründer und Gründerinnen, um das hinzubekommen? Die Masterclass des Unternehmertums.
Ja, also ich glaube, manche Sachen lassen sich bootstrappen, manche Sachen lassen sich auch nicht bootstrappen. Das muss man ja erstmal vorab sagen, ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein sehr tiefes Tech-Produkt bauen möchte, dann kommt man mit Bootstrappen leider nicht weit. Wenn man sich aber entscheidet, zu bootstrappen, und es hat natürlich den Vorteil, dass man in gewisser Art und Weise nochmal unabhängiger ist, weil man keine Stakeholder auf Investorenseite hat, die man managen muss, dann ist, glaube ich, ein sinnvoller Ansatz, erstmal darüber nachzudenken, wie kann ich dieses Business relativ schnell Cashflow-positiv gestalten? Das heißt, woher kommt relativ zeitnah Geld? Und da ist immer so ein bisschen meine Herangehensweise, ich nenne das so Service to Tech, also anzufangen mit einer Service-Dienstleistung und die mir auch schon bezahlen lasse, weil mir diese Service-Dienstleistung zum einen natürlich Cash generiert, aber viel wichtiger, das Verständnis der Probleme meiner Kunden schärft und ich durch die Delivery dieses Services auch verstehe, okay, wie wertvoll ist denn dieser Service? Und auf dieser Basis, wenn man sozusagen mehrere Kunden findet für den Service und den Service ein bisschen perfektioniert, darauf kann man dann super natürlich auch Tech-Produkte entwickeln. Ja, also das heißt, mit dem Cash, was dann reinkommt, kann man dann auch anfangen, eigenes Tech-Produkt zu bauen. Das kann man erstmal intern verwenden, ja, also für die, nennen wir es jetzt mal Agentur, die den Service liefert. Und irgendwann, wenn das aber, sage ich mal, auf so einem Stand ist, dass man dieses Tech-Produkt auch Kunden direkt zur Verfügung stellen kann, dann ist es eigentlich eine eigene technologische Lösung, die man dann als eigene technologisches Produkt, als SaaS vielleicht am Markt auch vertreiben kann. Vielleicht in der gleichen Gesellschaftsform, vielleicht auch als Spin-off in einer eigenen Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen, wie ich da drüber nachdenke. Genau.
Also besonders eng am Kunden zu bauen, um das Richtige zu bauen.
Besonders eng am Kunden zu bauen und auch mir sozusagen dieses Bauen über den Service schon sehr, sehr früh bezahlen zu lassen.
Finanzieren zu lassen, ja. Und dann merkt man auch, ob ein Mehrwert da ist oder nicht.
Ja, und eine Zahlungsbereitschaft, genau wie du sagst, eine Zahlungsbereitschaft indiziert ja auch wirklich, okay, wie wertvoll ist denn der Service? Ja, ist nice to have oder gibt es wirklich jemanden, der einen Painpunkt da hat und zur Lösung dieser Pains wirklich auch eine Bereitschaft hat, Geld in die Hand zu nehmen? Das ist ja auch ein extremer Hinweis, wenn ich ein Tech-Produkt baue, zahlt jemand später sozusagen dann für ein Tech-Produkt. Ja? Ich glaube, es ist super großer Informationswert da drin.
Und über Pains der Angels haben wir gerade schon gesprochen. Im Sinne von Ehrlichkeit und Frust. Wann hast du dich besonders mit einem Team gefreut in den letzten 10 Jahren? Was waren die schönen Momente?
Boah, da gibt's viele. Also ich glaube, natürlich sind so Exit-Cases immer super cool, ne? Weil die ja meistens für gerade First-Time-Founder auch einfach life-changing sind, was so monetäre Aspekte angeht. Also das sind natürlich sozusagen die Easy-Cases. Ich glaube, man kann sich aber mit Teams einfach kontinuierlich freuen, nämlich wenn auf dem Weg größere Problemstellungen gelöst werden oder bestimmte Experimente einfach glücken. Ja, also versuchen immer mit Teams in Experimenten zu denken. Das heißt, für eine bestimmte befristete Zeit ein bestimmtes Problem mit einer bestimmten begrenzten Anzahl von Ressourcen versuchen zu lösen. Und das geht manchmal gut, dann manchmal auch nicht. Aber manchmal sind das halt solche Sachen, die einfach für das gesamte Businessmodell einen extremen Uplift bringen, weil sie wirklich große Probleme lösen. Und ich glaube, das sind einfach so Themen, wenn man da mal so ein Thema findet und das funktioniert und dann daraus halt mehr Kundenkontakte, mehr Closings, ja, mehr Recommendations, bessere Profitabilität entstehen, das sind, finde ich, immer Sachen, da kann man sich kontinuierlich auch über diese kleineren Erfolge mit den Teams einfach mega freuen.
Also die kleinen Schritte zählen, um was Großes zu erreichen.
Wie wir besprochen haben, ja. Also wenn du Passion hast, solltest du die jeden Tag haben. Und ich glaube, man muss sie einfach auch über. Es ist nicht das Endziel, es ist nicht der Exit, sondern da liegen 8 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre vielleicht harte Arbeit dazwischen. Und diese 10 Jahre sollten irgendwie auch ganz cool gestaltet sein, ja. Und da gehört, glaube ich, Feiern von Erfolgen auch dazu.
Das ist so. Du hattest noch als Unternehmer ein wichtiges Learning angesprochen, nämlich Kooperation statt Wettbewerb. Was bedeutet das für Startups in der frühen Phase?
Also eigenes hartes Learning aus der Vergangenheit, muss ich gestehen. Ich glaube, ich war geprägt durch irgendwie BWL-Studium, McKinsey und auch irgendwie Zalando Times. Immer sehr kompetitiv, ja, und so ein bisschen auch mit Ellenbogen unterwegs. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Ja, also du bist nicht immer der Smarteste im Raum, du bist auch nicht immer der Beste. Und ich glaube, es hilft in ganz, ganz vielen Dimensionen, sich Hilfe zu holen und auch einfach mal Wert zu stiften oder zu helfen ohne Gegenleistung. Ja, weil ich glaube, wenn man das kontinuierlich macht, wird einfach dein Netzwerk sich erweitern. Es wird eine sehr positive Perception von dir als Angel oder UnternehmerInnen entstehen. Es werden sich Opportunitäten auftun, die du transaktional oder kausal niemals hättest absehen können, ja, die einfach mal so 3-4 Monate später entstehen, weil du vor 4 Monaten mal dir eine Stunde Zeit genommen hast, um jemandem zu helfen. Und ich glaube, so sollte man darüber nachdenken, eher kooperativ zu agieren. Sicherlich gibt es auch Grenzen, aber und nicht mit den Ellenbogen durch die Welt zu laufen. Also der Effekt, der Hebel ist einfach x-fach höher, ja, wenn man sich für den kooperativen Weg entscheidet.
Das ist schön. Und deswegen ein großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dein Wissen weiterzugeben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich ende mit denselben Fragen, wie ich immer ende. Nämlich Nummer 1, wenn du ein Buch für Unternehmerinnen empfehlen könntest, welches wäre das?
Also ich bin ja Sales-Liebhaber, deswegen empfehle ich Never Split the Difference von Chris Voss, der ehemalige Verhandlungsführer des FBIs für weltweite Geiselnahmen. Und der verpackt sozusagen seine Strategien in sehr, sehr einfache Sprache, gibt sehr viele Beispiele, was so zwischenmenschliche Psychologie angeht. Er ist wirklich sehr unterhaltsam, gibt es, glaube ich, auch als TED-Talk auf YouTube per Video, wer keine Lust hat zu lesen. Also mega, mega Bibel für mich.
Heißer Tipp. Jetzt eine Sache, die fast niemand über dich weiß.
Die verrate ich nicht, weil das soll ja auch so bleiben, Tina.
Und die Zukunft gehört?
Also ich glaube, die Zukunft gehört den Ausgeglichenen, ja. Ich habe gerade schon gesagt, ne, hatte selber, glaube ich, so Phasen in meinem Leben, die sehr, sehr fokussiert auf zum Beispiel Arbeit waren oder bestimmte Themen. Und ich merke aktuell, dass so ein gewisser Ausgleich mit Sport oder mit Social Time einfach dazu führt, dass man in Summe eigentlich alle Lebensdimensionen besser hinbekommt. Man ist mit sich selber mehr im Reinen. Man wirkt, glaube ich, auf andere Menschen, sei es privat, aber auch Geschäftspartner, ausgeglichener und inspirierender. Dadurch gehen Meetings einfacher, dadurch closen Deals schneller. Daher würde ich sagen, eine gewisse Ausgeglichenheit, die nicht so einfach ist zu finden, insbesondere wenn man in der unternehmerischen Mühle ist und selber sehr ambitioniert, ist ein erstrebenswerter Zielzustand.
Na, dann wünschen wir allen da draußen ein Quäntchen Passion mit gewisser Ausgeglichenheit, damit sie erfolgreich mit ihren Unternehmen vorankommen. Lieber Julius, möchtest du noch was final hinzufügen oder verabschieden wir uns in die Woche?
Das war ein super gutes Schlusswort von dir, Tina. Ganz lieben Dank für die Einladung und wenn jemand noch weiterführende Fragen habt, meldet euch gern bei mir, am besten per LinkedIn.
Per LinkedIn. Super, dann schönen Tag und bis ganz bald.
Vielen Dank, liebe Tina. Ciao, ciao.
Ciao. Dankeschön fürs Zuhören. Das war der Angel Talk mit Julius Göllner vom Startup Insider. Denkt auch an den Artist Circus am 19.04. in Berlin. Wir hören uns dann wieder im Mai mit Folge 4. Eure Tina Dreimann von Better Ventures.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.